Das dazu und dann kommt jetzt quasi das, was ich heute Abend tun soll, nämlich predigen. Und, oder das. Ja, ich habe mir schon seit längerer Zeit den Kopf zerbrochen und was ich machen soll und kam auch nicht so richtig auf eine Idee und hatte diese Woche wegen ein paar verschiedenen Sachen mit Wolfgang hin und her gesprochen, auch wegen Sonntag, weil ja auch die Kindergottesdienst ist. Und hatte dann halt entschieden, quasi das gleiche Thema im Prinzip zu machen wie auf dem auf der Kinderveranstaltung, Kinderfreizeit, weil ich es auch immer so ganz schön finde, wenn eine Gemeinde, wenn gerade irgendwo ein Schwung kommt, das auch komplett mitnimmt. Ich mache das wahrscheinlich anders, als die Kinder das erleben dürfen. Für die, die im Sonntagsgottesdienst kommen, da kriegen wir eine Verknüpfung hin, wo alle sterben, schreien und durch die Gegend panisch rennen müssen. Das erkläre ich am Sonntag aber noch als Zusatzeinschub, der heute Abend fehlt, weil das ist witzlos, wenn die nicht dabei reinkommen. Wenn wir krank genug drauf sind und alle genug getrunken haben, machen wir das vielleicht trotzdem. Ja, können wir ja einfach mal schauen, wie ihr dann so drauf seid. Sache ist, es geht um das Thema bei den Kindern, trau dich oder trau dich was, also hab Mut. Und das Thema Mut, das knarzt hier ohne Ende. Oder ich bin einfach nur dick. Ja, das ist gesponsert von Weight Watchers. Gut, ich gehe hier hin und ich habe ja immer so am Anfang mir die Frage gestellt, was ist überhaupt Mut und wie ich das Ganze sehe, genau, ist Mut im Prinzip das. Man traut sich, sich selbst in eine gefährliche und unsichere Lage zu bringen. Das kann aktiv passieren, wie zum Beispiel, wenn ich in den Hochseilgarten gehe oder irgendwas mache, wo auch eine gewisse Gefahr vorhanden ist. Oder passiv, zum Beispiel, wenn alle Leute sagen, pass auf, wir treten den jetzt um und du sagst, nee, mache ich nicht mit. Das heißt, irgendeine Situation, die ich nicht mehr kontrollieren kann, die ich nicht in der Hand habe, wo auf jeden Fall die Gefahr besteht, dass sie definitiv auch dumm läuft. Und das trotzdem zu machen, obwohl ich das weiß, das ist das, was Mut eigentlich ausmacht. Und diese Momente, die kommen in unserem Leben ständig. Ja, ich sehe das gerade bei meinem kleinen Sohn, der ja noch keine anderthalb Jahre ist. So die ersten Schritte, die ersten Wortversuche, die ersten Essenversuche und was da so alles ist. Aber auch so aus meinem Leben kenne ich das, was dann so danach kommt. Schwimmen lernen, Fahrradfahren lernen, irgendwelche Prüfungen, Antrag, den man irgendwo macht oder was dann so alles kommt. Und wir sind immer wieder in Situationen, gehen wir rein, die wir teilweise auch vermeiden könnten, wo wir Mut für brauchen und wo wir Kraft für brauchen, das Ganze überhaupt durchzustehen. Und Mut ist eine Eigenschaft, die bei uns aus der Erziehung rauskommt. Das bedeutet, umso mehr wir in unserer Kindheit unterstützt werden und lernen, da steht einer hinter mir, da passt noch einer auf, da können Sachen noch gerade gebogen, auch wenn es irgendwie mal daneben läuft, desto mutiger werden wir und desto mehr Mut entwickeln wir in unserem Leben und trauen uns auch Dinge zu machen. Und leider ist es oft so, dass das entweder nicht genug passiert oder wir diese ganzen positiven Sachen, die wir erlebt haben, diesen Rückhalt, der vielleicht auch wirklich da ist, nicht wahrnehmen oder gar nicht sehen. Und aus dem Grund kann es sein, dass wir immer wieder irgendwie Mut verlieren, dann doch nicht das Risiko eingehen wollen und dann immer gerne anfangen, hin und her zu schwimmen und oft auch unnötigerweise so auf ein sicheres Pferd zu setzen, was uns einfach in vielen Punkten auch irgendwo hemmt. Und die Frage ist halt dann, wie kann ich es schaffen, mutig zu bleiben, beziehungsweise, wenn ich es nicht so gelernt habe, überhaupt mutig zu werden. Und da wir hier in der Gemeinde keine Selbsthilfegruppe sind, wo wir jetzt irgendwie ein, zwei Vertrauensübungen machen und gucken, was daraus passiert, ist bei uns immer aus der Bibel was. Und da habe ich aus Psalm 118, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch schon tun? Was kann uns passieren, wenn wir mit Gott gehen? Den Punkt, den habe ich von Kindheit auf in Gemeinden, in denen ich war, immer wieder zu hören bekommen. Und ich fand ihn teilweise echt zum Erbrechen furchtbar, weil ich in meinem Leben immer auch viele Sachen gehabt habe, wo ich gedacht habe, ey, meine Fresse, das musste jetzt echt nicht passieren. Da hat also irgendeiner da oben nicht seinen Job gemacht oder das hätte man besser machen können oder irgendwas ist ja mächtig schief gelaufen. Und ich glaube, um das zu verstehen, was Gott da irgendwie auch von uns will oder mit uns will, ist irgendwie so an fünf Punkten, die ich gern durchgehen würde, so ein bisschen verständlicher zu machen. Das erste ist, ich muss wissen, was Gott eigentlich von mir will. bin der festen Überzeugung, dass Gott nicht einen fest geplanten Weg für uns hat und sobald wir ein bisschen von dem abweichen, weil wir uns gegen Sachen entscheiden, wir ein Problem haben und irgendwie versuchen können, müssen, auf den Weg zurückzukommen. Ich kann mit diesem Bild überhaupt nicht leben und ich ist auch nicht meine Erfahrung, die ich bis jetzt im Glauben gemacht habe. Sondern ich sehe das so, dass es immer Teilstücke sind und man an eine Gabelung kommt und Gott einem sagt, auf dem Weg ist es mit mir wesentlich einfacher und besser, da helfe ich dir bei. Und das ist ein Weg, der eher von mir weggeht und nicht immer wieder kleine Teilabschnitte hat. Und Gott quasi nach jeder Entscheidung, die ich treffe, auf jede Weggabelung, die ich komme, dann den nächsten Weg vorbereite und nicht immer von Weggabelung zu Weggabelung gehe. Und da kann es natürlich schnell auch mal passieren, dass da ein paar Schlenker irgendwie drin sind, die vielleicht von Gott gewollt sind, die vielleicht nicht unbedingt gewollt sind. Aber ich bleibe immer, wenn ich nach Gott frage, auf dem Weg, weil ich an ihm dranbleibe. Und auch wenn ich mal einen Schlenker mache, hat Gott dadurch die Möglichkeit, auch diese Schlenker zu benutzen, in meine Erfahrungswelt einzubauen und daraus wirklich Gewinn zu machen. Und der schöne Spruch, den wir ja immer haben, Gott macht auch Scheiße Gold, ist, glaube ich, genau dadurch möglich. Aber die Frage ist ja, wenn er was von mir will, muss er es mir ja auch irgendwie sagen, damit ich mich auf diesen Weggabelungen auch gut entscheiden kann. Und da ist die Bibel so der Hauptpunkt, der in dem Ganzen da ist. Und ich denke, dass im Alten Testament stehen super viele Gebote und Sachen drin, wie Gott sagt, so hätte ich das gerne. Das sind Sachen, die mir wichtig sind. Das sind Sachen, wie es mit euch besser läuft. Und in erster Linie fallen uns immer so die 10 Gebote ein, wo eigentlich so eine Grundregel von Gott drin ist, wie er das Ganze sieht. Im Neuen Testament kommen dann halt die Sachen dazu, wo wir uns in erster Linie bei Jesus an der Bergpredigt und an dem schönen Satz irgendwie orientieren können, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ihr das irgendwie versucht im Blick zu behalten, dann kriegt ihr das gut hin. Dann ist damit alles erfüllt. Und der große Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament ist nicht, dass Gott seine Sichtweisen irgendwie geändert hat, sondern dass einfach, wie er mit Fehlstellungen von uns, mit Sünde von uns umgeht. Die Konsequenzen von unserem Handeln, wenn wir uns auch gegen Gott entscheiden, sind einfach auf eine andere Basis gerückt. Aber die Sichtweise, die auch Gott im Alten Testament beschreibt, ist immer noch die gleiche. Gott hat sich nicht verändert. Gott ist sich selbst und seinen Sachen immer treu. Und das heißt, ich kann auch aus dem Alten Testament mir super viel rausnehmen, wenn es darum geht, wenn ich Entscheidungen für mein Leben treffen will. Jetzt ist aber das Problem, dass viele Sachen nicht unbedingt in der Bibel stehen. Ich biete bei mir in der Schule, ich bin ja Sozialarbeiter, biete ich unter anderem Selbstverteidigung an. Und ich hatte jetzt diese Woche einfach mal gagweise, weil das halt ganz nett ist, einen Kung-Fu-Trainer da, der halt Wing Chun generell macht, um einfach mal eine andere Variante anzubieten, damit die Kinder sich mal was anderes angucken können, als den Driss, den ich immer verzapfe. Und ich habe da halt auch mehrere gläubige Christen in dem Kurs drin, die halt direkt gesagt haben, wir machen nicht mit, wir sitzen auf der Bank, weil Kung-Fu machen wir nicht. Und ich hatte zwar noch kurz dann noch mit denen gesprochen und wo dann halt so die kleine Diskussion auch kurz aufkam, da steht zwar nichts zu in der Bibel, aber wie entscheide ich jetzt, ob das, was da läuft, noch biblisch ist oder nicht? Weil Kung-Fu mit vielen Varianten zu tun hat, die ich wirklich geistlich auch definitiv ablehne. Wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist eine Frage, die halt ganz oft, auch gerade bei mir in der Schule, wenn ich mit den Schülern diskutiere, weil alle wissen, dass ich Christ bin, wir diskutieren da auch relativ oft drüber, über Glaubenssachen, gerade mit den Muslimen auch. Wie finde ich jetzt bei den Sachen raus, was Gott will? Und ich glaube, dass es da wirklich nur die beiden Punkte gibt, dass Gott das entweder eindeutig uns durch Prophetien, durch Eindrücke, durch Sachen, wie er wirklich zu uns spricht und sagt, und dass wir da wirklich spüren, wenn wir da auch Gott fragen, das ist dran, das ist nicht dran, das sollte ich lassen, oder ihm auch einfach Sachen total egal sind. Vielleicht ist es ihm auch einfach drissens egal, was du dir jetzt für ein Auto kaufst. Weil er einfach sagt, du brauchst eins, du arbeitest, mach doch, was du willst. Ist doch schön. Und ich glaube, dass wir oftmals so in der Gefahr sind, entweder wir fragen Gott zu wenig, weil wir gern unsere Sachen durchkriegen wollen und sagen, da steht eh nichts zu drin, ich kann mir das Leben einfach machen. Oder wir fragen uns tot, dass es bis dahin geht. Die Diskussion hatte ich mal in der Seelsorge mit einer, die halt wirklich jeden Morgen Gott gefragt hat, was soll ich anziehen und darüber gebetet hat und total verzweifelt war, weil keine Antworten kamen. Wo er sagt, ey Mädel, nimm den obersten Pulli und Das wird schon passen. Und wenn Gott was anderes will, dann wird er das schon sehr eindeutig sagen, aber bitte zieh dich einfach nur an und geh. Ja, du kannst nicht jeden Tag zu spät kommen, ja, nur weil du mit Gott abklären willst, welche Kleidung du trägst. Ja, das ist halt dann einfach auch zu viel. Und genau deswegen, denke ich, sollten wir da wirklich sehr entspannt mit umgehen und einfach sagen, Gott, hör mal, das ist eine Grundlagensache und das habe ich in meinem Leben immer so gemacht. Wenn ich nichts dazu finde, was du sagst, und ich beschäftige mich dann aber auch dann damit, und ich das Gefühl habe, hier muss eine Entscheidung her, dann werde ich irgendwann anfangen, in eine Richtung zu gehen, und ich bitte dich einfach darum, mir einen Stein in den Weg zu legen, wenn das anders sein sollte und wenn ich mich da verrenne. Und ich bin da schon sehr schmerzhaft vor manche Steine gerannt, und bei anderen Sachen hat das sehr gut funktioniert, und das ist so eine Grundhaltung, die ich da einfach so vielleicht empfehlen kann, das sonst mal auszuprobieren, mal auf die Weise vielleicht damit umzugehen, wenn man nichts in der Bibel direkt findet. Aber zu den grundlegenden Sachen ist meine Erfahrung, finde ich eigentlich immer eine Antwort, die sich da irgendwie drauf bezieht. Und bei den meisten Sachen ist das schon relativ eindeutig, wenn man so das Prinzip von Gott verstanden hat und vor allen Dingen an den Punkt immer wieder dran geht, ich soll den anderen mindestens genauso gut behandeln wie mich selber. Das Zweite ist, wenn ich mutig sein will, haben wir eine wunderbare Sache, nämlich, dass egal was passiert, Gott treu ist. Gott hat Sachen versprochen, wie er mit uns umgeht, wenn wir für ihn was tun, wenn wir uns an seine Sachen halten und uns nach ihm orientieren, und die Sachen bestehen einfach. In 5. Mose 7, Vers 9, so erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Das ist das, was Gott zu Mose gesagt hat, bevor die ins gelobte Land gezogen sind. Das heißt, sie sind da ja so ein paar Jahre durch die Wüste gelaufen, und dann hat Gott gesagt, so, du zwar nicht, aber der Rest des Volkes geht rein, und ihr kommt jetzt da in euer Land rein. Und das hat Gott ihnen vorher versprochen, und bis heute ist es immer wieder, dass Krieg darum ist. Sie hatten das Land inne, dann war es wieder weg, dann war es wieder da. Aber die Basis, dass Gott gesagt hat, das ist euer Land, das gebe ich euch und ich werde auch dafür sorgen, dass wenn ihr bei mir bleibt, dass das immer wieder da sein wird und ich halte mich da dran, das hält er ein. Und das läuft seit tausenden von Jahren so. Und da steht er zu. Das kann teilweise lange dauern. Und das Schöne ist dabei, und das sieht man auch dann bei dem Volk Israel, an dem zweiten Punkt, sind wir untreu, bleibt er treu und er kann sich selbst nicht untreu werden. Israel hat super oft als Volk Murks gebaut und hat die Beziehung zu Gott ziemlich oft aufs Spiel gesetzt und haben irgendwelche Konsequenzen dafür bekommen für ihr Handeln. Aber Gott ist treu geblieben und hat gesagt, ich habe euch gesagt, das ist euer Land, das werde ich euch geben, und hat sie immer wieder dahin zurückgeführt. Er hat sie immer wieder dahin zurückgebracht und wird das bis zum Ende auch immer wieder tun. Weil er einfach zu seinem Wort auch stehen muss. Er hat sich da komplett dran gebunden. Und das ist das Schöne, wenn Gott sagt, ich stehe zu dir und ich helfe dir, egal was du tust, egal was ich dir auftrage, können wir uns sicher sein, das wird er tun. Er kann es nur tun, weil alles andere ist für ihn nicht möglich. Der Punkt ist nur, dass seine Zeitpläne teilweise vielleicht ein wenig anders sind. Er hat gesagt, nachdem er gestorben und wieder auferstanden ist, ich komme bald wieder. Das war vor knappen 2000 Jahren. Die Zeitspanne bald definiere ich persönlich etwas anders. Wenn ich einem sage, ich hätte gerne bald mein Geld wieder, was ich dir geliehen habe, rede ich nicht in einem Rahmen von 2000 Jahren oder mehr. Ich weiß ja nicht, wann der wiederkommt. Vielleicht hat er noch 2.000, 3.000 Jahre, vielleicht ein paar Tage. Das weiß ich ja nicht. Aber bald ist für mich eine andere Definition. Und Gott sieht die Sachen anders. Und wir dürfen nicht anfangen, mit unseren kleinen menschlichen Maßstäben als Geschöpfen zu denken, sondern wenn Gott sagt, ich tue das, dann tut er das. Aber wann? Das ist sein Ding. Und auch seine Wege sind da teilweise ganz anders und nicht so schön, wie wir das denken. Und ein Beispiel, was ich da mitgebracht habe, sind aus Daniel die drei Freunde. Und zwar die drei Freunde von Daniel, rannten durchs Königreich, und der neue König Nebukadnezar stellt da ein Bild von sich hin und sagt, Leute, das dürft ihr anbeten. Und wer das nicht anbetet, der wird halt verbrannt. Und die drei Freunde sagen sich, okay, wir glauben aber Gott, und Gott hat gesagt, er steht auch treu zu uns und das wird alles funktionieren und wir dürfen keine anderen Götter anbieten, wir machen das nicht. Und die haben die genommen, haben den Ofen richtig angeheizt, also die haben da richtig Feuer gemacht. Und zwar steht da in der Bibel drin, die haben so heftig Feuer gemacht, dass die Leute, die hingegangen sind, um die reinzuwerfen, an der Hitze gestorben sind. Also dafür brauchst du schon ein paar Grad. Und die haben die da reingeworfen, die standen da drin, da kam dann noch ein Engel mit dazu, sind aus dem Feuerofen wieder rausgegangen. Und da steht drin, dass die Kleidung von denen nicht eine Spur irgendwo hatte, wo die Feuer gefangen hatte. Gar nichts. Und der König sagt dann, okay, wenn die das überleben, wenn das da passiert, mit einer vierten Person auf einmal drin, die können ihren Gott anbeten, wann, wie und wo sie wollen. Und haben einen riesigen Vertrauensbeweis gehabt, haben eine riesige Macht gehabt, konnten bestimmt tausende von Leute auch irgendwie so über die Zeit davon irgendwie mit begeistern. Und was da bei Daniel und den Leuten passiert ist, wie viele Leute da in Berührung mit Gott gekommen sind, ist der Wahnsinn, weil sie treu gewesen sind, weil sie den Mut gehabt haben, selbst in der Situation da auch wirklich dran zu bleiben. Wenn wir untreu werden, ist es dann teilweise so, dass sich Gott halt die Wege ein wenig anders gestaltet. Und das hängt dann von uns ab, wie er da Sachen führt. Und das sind aber Sachen, die halt dann nicht sind, wenn du das nicht gemacht hast, dann ist der Zug abgefahren, sondern Gott überlegt sich auch, wie gehen Sachen teilweise wieder zurück, wie kann ich Bahnen wieder dahin lenken und uns führen, dass wir die Möglichkeit haben, Sachen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, wieder gut zu machen und den Auftrag, den er uns geben wollte, zu erfüllen. Da sieht man wunderbar am Beispiel von Jona. Gott sagt, du gehst dahin und predigst denen. Der sagt, nö, und haut ab. Der geht auf ein Schiff, fährt weg. So, Gott muss einen Sturm machen, der muss die Leute davon überzeugen, dass sie den Knilch von Bord werfen. Dann muss der da einen Fisch kommen lassen, der auch noch groß genug ist, dass er den Kerl verschlucken kann. Dann muss er den Fisch wieder an Land schwimmen lassen, dann den Fisch kotzen lassen, dass er da wieder liegt. Und Jona steht da und sagt, okay, ich gehe dann doch hin. Und das war bei Jona, da gibt es nur zwei, drei Geschichten von dem in der Bibel so drin. Aber die liefen quasi alle so, wo Gott sagt, okay, ich zeig dir jetzt, wer ich bin, ich zeig dir, dass das funktioniert und ich zeig dir, dass ich das auch irgendwie hinbekommen kann. Und durch die Erfahrung können wir lernen. Und das heißt, wir können da ganz entspannt sein, wenn wir das Gefühl haben, wir haben damit irgendwie Murks gebaut oder wir sind da mal einen Weg gegangen, der definitiv nicht gut war. Wenn ich mich wieder auf Gott konzentriere und versuche, zu ihm zurückzugehen, ist das kein Problem. Gott will uns weiter benutzen, Gott liebt uns und Gott wird immer einen Weg finden, dass wir wieder das tun können, wofür er uns vorgesehen hat, egal was wir zwischendurch oder vorher mal getan haben. Was da mit dranhängt, ist, was heißt nichts passieren? Also, es gibt genug Leute und auch bei mir, wo das nicht immer so gut ausgegangen ist, wenn man mal was ausprobiert hat und das vom Gefühl her anders war. Bei den drei Freunden von Daniel war das eine relativ putzige Geschichte, die konnten viel Nettes hinterher erzählen und das war eine ganz tolle Sache. Aber wenn ich dann in der ersten, an den von der Überlieferung her ersten Märtyrer Stephanus denke, der hat seinen Mut und seine Sachen damit bezahlt, dass sie ihn gesteinigt haben. Und ich will mir da gar nicht vorstellen, wie das ist. Im Orient wird man da so bis Brust, mittlere Bauchhöhe eingegraben, alle kriegen so faustgroße Steine und dann gib ihm. Und das kann ziemlich, ziemlich lange dauern. Und das ist schon eine ziemlich fiese Art zu sterben. Stelle ich mir jetzt zumindest vor. Und da ist die Frage, wie kann es sein, dass, wenn da drinnen steht, wenn ich mich auf dich verlasse, wird quasi alles gut. Wie passt das zusammen? Dass Leute bei Nero irgendwie als lebende Fackeln in den Garten gehängt werden, stelle ich mir nicht darunter vor, das läuft. Und ich habe da eine schöne Stelle in Lukas gefunden, die, glaube ich, da eine gute Basis ist, um da hinzugucken. Die ist ein klein bisschen was länger. Jesus sah seine Jünger an und sagte, glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört die neue Welt Gottes. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst, denn Gott wird euren Hunger stillen. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen. Wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zu mir gehört, dann freut euch. Ja, ihr könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. So wie es euch ergeht, ist es auch schon den Propheten ergangen. Gott hat einen anderen Blick. Wenn wir auf unser Leben gucken und gucken, was passiert und welche Konsequenzen kriege ich und was passiert und wie geht's mir eigentlich, leben wir oftmals einfach, weil wir auch Menschen sind, und ich glaube, das ist auch relativ normal, in der Phase Geburt bis Tod. Gottes Blick aber auf uns hat nichts mit unserem Körper zu tun, sondern der guckt nur auf unsere Seele. Und der guckt darauf, wie wird es mir generell gehen? Wie geht es meiner Seele? Und was Gott oder was Jesus hier sagt, das geht in ganz vielen Bibelstellen überein, umso mehr die Leute hier erleiden müssen, umso mehr Mist auch hier passiert, auch wenn das wirklich dreckige Sachen sind, desto höher wird deine Stellung hinterher im Reich Gottes sein, in der Ewigkeit. Und das ist das Zuhause, wo unsere Seele hinkommt. Und wir vergessen ganz oft, wenn wir das sehen und Gott sagt, ey, das passt schon und das ist irgendwie was Kleines, dass wir über die Ewigkeit reden und wir da nicht mit unserer kleinen 30, 40, 80, 100-jährigen Zeit hier irgendwie reden können. Das heißt, Gott hat da einen ganz anderen Blick für Zeit und für unser Leben und für unsere Seele. Und das ist, glaube ich, das, was einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass unser Blick in den Himmel weitergehen muss. Und es wird so sein, dass hier Sachen passieren, die wir nicht toll finden, und es wird sein, dass wir hier Sachen erleben, die echt scheiße sind, aber dadurch bricht Gott nicht sein Wort, sondern er sagt, ich weiß, dass das kommt, aber es wird sowieso besser werden. Und wenn mal hier irgendwie was Kleines ist, wird hinterher was viel, viel Größeres für dich kommen. Und genau deswegen wird es definitiv gut werden. Weil nach den 80 Jahren, wo du vielleicht Probleme hast, hast du eine Ewigkeit, wo es richtig geil laufen wird. Und spätestens da wird er jedes Versprechen halten, weil er da nämlich auch zu steht, dass es uns dann definitiv da besser gehen wird. Und das ist ein Trost, mit dem man auch wirklich in schwierige Situationen, was Mut angeht, wieder reingehen kann, um zu sagen, okay, selbst wenn das hier schief läuft, selbst wenn ich Probleme kriege, ich kriege dafür das Hundertfache wieder, Minimum. Der vierte Punkt, den ich habe, ist relativ kurz, nämlich eine Entscheidung. Mut hat immer in erster Linie was mit einer Entscheidung zu tun, die ich tue. Ich habe totale Höhenangst. Das weiß jeder. Ja? Und mich kannst du beim Tauchen in 40 Meter Tiefe raussetzen, fühle ich mich pudelwohl, alles wunderbar. Aber sobald ich auf 2 Meter Höhe stehe, werden mir die Knie richtig wackelig und das Erste, was ich will, ist irgendwie runter. Und wir waren mit einem Freund waren wir im Klettergarten. Und die erzählt alle ganz toll, wir haben den Klettergarten gebucht. Ich sage, ja, super, ja, ich fahre mit. Und ich weiß genau, dass ich da nicht einen Meter drauf gehen wollte und ich hatte schon 3 Tage vorher Magenschmerzen, wenn ich nur daran gedacht habe, in diesen scheiß Kletterpark fahren zu müssen. Und jedes Mal, wenn Schüler sagen, können wir nicht mal in den Kletterpark fahren, habe ich schon direkt 100 Ausreden parat, die passend sind, wo ich sage mal, nee, also ich gehe mit euch Paintball spielen, ich gehe mit euch tauchen, ich mache gern vieles mit euch, aber Klettergarten ist halt nicht. Und ich habe da dieses 3-4 Meter Ding, was da ist, trotzdem durchgezogen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie meine Höhenangst verloren hätte. Und ich hatte zwischendurch, ging mir echt richtig die Muffe, auch wenn das für einen, der das mag, 4 Meter echt wirklich lächerlich sind. Weil es einfach die Entscheidung war, ich ziehe einen, und wenn es auch nur das zweithöchste Ding hier ist und die anderen auf 12 Meter gerade da oben rumtouren, ziehe ich einfach durch. Egal was kommt. Und bei uns in der Gesellschaft ist dieses einfach eine Entscheidung treffen und auch Scheiße aushalten eine Sache, die überhaupt nicht mehr modern ist. Wenn ich das bei meinen Schülern oder auch was meine anderen Sachen angeht, bei meinen Klienten sehe, aushalten, auch schwierige Sachen einfach mal aushalten, die Entscheidung zu treffen, das wird schwer, aber ich mach das, ist ein riesiges Problem. Wir wollen immer alles angenehm haben, es muss leicht sein, es muss gut gehen. Wir kaufen uns Staubsauger-Roboter, weil wir halt einfach 50% der Wohnung nicht mehr selber saugen wollen. Nichts gegen Staubsauger-Roboter. Aber generell ist das halt das Ding. Wir wollen einfach keine Unannehmlichkeiten mehr haben. Aber die Unannehmlichkeiten sind die Sachen, die unsere Persönlichkeit ausbilden, die uns stark machen, wo wir Erfahrungen sammeln können. Und deswegen müssen wir einfach mal wirklich auch den Arsch in der Hose haben, eine Entscheidung zu treffen und die durchzuziehen. Der letzte Punkt ist die Gemeinde. Der große Punkt, mit dem Gott uns immer hilft, Entscheidungen zu treffen und unser Leben irgendwie hinzubekommen und wo er immer wieder drauf geht, ist die Gemeinde. Und die Einrichtung hat er ja nicht nur gemacht, weil wir sonntags nichts vorhaben, damit wir uns irgendwie mal irgendwo hinfahren, sondern das hat ja einen viel tieferen Sinn. Und diese Unterstützung, die wir brauchen, um Mut zu üben, zu trainieren und da Erfahrungen zu machen, dafür ist Gemeinde da, das zu machen. Ich sage mal, sonntags kommt der Einschub, das geht dann noch ein bisschen über Gideon, dass quasi die Kinder irgendwann reinstürmen werden laut schreiend und wir, wie bei dem Herr von Gideon, was vertrieben wird, das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht, wenn ich daran erinnern kann, quasi einfach panisch alle auseinanderstürmen, laut brüllend sterben und uns vor Schmerzen winden und gegenseitig abschlachten werden, vor Panik vor den Kindern, um das quasi mal nachzuspielen, ja, um damit die Kinder halt so dieses Ding nochmal erleben, das werden die auch da so ein bisschen vorbereiten auf der Freizeit, genau, die werden gedrillt, ja, da haben wir auch zwei, drei Nahkampftrainer, die da jetzt mit denen arbeiten, das steht aber auf dem anderen Blatt, aber halt wird dieses Gefühl mal, zumindest so im Spiel ein wenig zu erleben, da kommen wir 30 kleinen Kinder, die alle irgendwie gefühlt so einen Meter groß sind und 60, 70 Erwachsene rennen weg vor Panik, weil Gott mit uns ist. Und genau so eine Aktion ist das, wie wir uns in der Gemeinde gegenseitig unterstützen können und Beispiele geben können, so sieht Mut aus und so wird Mut belohnt. Und da sind halt die Sachen, dass wir unsere Sicht verändern müssen. Wir gehören da alle zusammen und müssen uns unterstützen, dass jeder auch mehr Mut bekommt. In 1. Korinther, das gehen wir jetzt nicht durch, 12, ist halt die komplette Gemeinde, das ist halt nicht nur die Ortsgemeinde, sondern auch generell als ein Leib beschrieben. Wir hängen alle gleichzeitig dran und damit das funktioniert, muss jeder mit Mut nach vorne gehen. Und deswegen müssen wir uns unterstützen. Deswegen muss die Leber und die Niere zusammenarbeiten, weil ansonsten hat der Körper ein Problem. Und diese Unterstützung kann ich nur in der Gemeinde finden und durch die Gemeinde finden. Und hier habe ich das Feld, wo ich üben kann und Gemeinde zum Trainingslager wird. Und gerade wenn ich Probleme damit habe, mutig zu sein, da einfach mal Dinge ausprobiere. Und ich glaube, wenn wir so diese 5 Punkte im Kopf behalten, kann das Thema Mut mal vielleicht anders angegangen werden oder nochmal neu angegangen werden. Oder das macht euch vielleicht so ein bisschen entspannter da drin, einfach mal zu sagen, da ist was, was vielleicht Gott von mir will und was hart ist, aber ich mache das einfach. Weil gerade hier könnt ihr das ausprobieren und hier werdet ihr jede Unterstützung finden, die ihr dafür braucht. Amen.